Dieser Podcast wird unterstützt von der Bank Austria und der ErgoVersicherung. Für Frauen, die vorausdenken. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Not since President Lincoln and the Civil War have freedom and democracy been under assault at home as they are today. My predecessor and some of you here seek to bury the truth about January 6th. I will not do that. You can't love your country only when you win.
Die berühmte State of the Union Address vor wenigen Tagen. US-Präsident Joe Biden teilt gegen einen Mann aus, ohne seinen Namen zu nennen. Donald Trump. Denn nach unzähligen Vorwahlen und dem Super Tuesday steht mittlerweile so gut wie fest. Trump und Biden werden ein zweites Mal gegeneinander um die Präsidentschaft kämpfen. Und der Wahlkampf wird wieder schmutzig.
Two nights ago we all heard Crooked Joe's angry, dark, hate-filled rant of a State of the Union address. Wasn't it, didn't it bring us together? Remember, he said, bring the country together. I'm gonna bring it together.
Doch neben Trumps unablässigen persönlichen Angriffen gibt es da einen großen Vorwurf, der schon seit Jahren im Raum steht. Und der wiegt besonders schwer. US-Präsident Joe Biden und sein Sohn Hunter sollen Millionen Dollar an Bestechungsgeld erhalten haben. Und das von einem ukrainischen Energiekonzern. Ein Vorwurf, bei dem mittlerweile vieles anders gekommen ist als gedacht. Wir sprechen heute über den größten Korruptionsskandal in der Geschichte des Weißen Hauses, den es nie gab. Wir schauen uns an, warum er Biden trotzdem die Präsidentschaft kosten könnte und wie schmutzig der anstehende US-Wahlkampf wirklich wird. 2017 war das, als Donald Trump zum ersten Mal Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wurde. Nach einigen chaotischen Jahren hat dann Joe Biden gegen alle Widerstände von Trump das Amt übernommen. Und jetzt, 2024, sehen wir zum zweiten Mal diesen Wahlkampf Biden gegen Trump. Und in dieser ganzen Zeit hat es da einen ganz großen Vorwurf gegeben von Trump gegen Biden und vor allem auch dessen Sohn Hunter Biden, nämlich einen Korruptionsvorwurf. Manuel Escher, du hast für die Standard Außenpolitik diese Vorwürfe immer mitbegleitet und analysiert. Wo hat denn diese Geschichte eigentlich angefangen?
Die Geschichte fängt an ungefähr im Jahr 2019, als klar wird, dass Joe Biden ein ernstzunehmender Gegenkandidat für den damaligen Präsidenten Donald Trump sein wird. Zu diesem Zeitpunkt sucht der gute Freund von Donald Trump, frühere New Yorker Bürgermeister, mittlerweile etwas abgehalfterte Figur Rudy Giuliani nach möglichen Anschuldigungen, nach möglicher Wahlkampfmunition gegen Joe Biden. Und unter anderem reist er dafür in die Ukraine und versucht, nach Belegen oder nach Indizien zu suchen, wie man Biden und dessen damaliges Engagement für die Ukraine und für die ukrainische Regierung im Wahlkampf nutzen könnte. Und er stößt dabei auf eine merkwürdige Geschichte, die mit Bidens Sohn Hunter zu tun hat, die mit Korruption zu tun hat und die vor allem extrem gut in den Wahlkampf passt, den Donald Trump führen will. Donald Trump werden damals schon seinerseits alle möglichen kriminellen Deals nachgesagt und er möchte, so wie im Jahr 2016, seinen Gegner so ähnlich diffamieren und er sucht deswegen nach Korruptionsanschuldigungen gegen Joe Biden. Und das, was Giuliani findet, ist dafür ziemlich ideal.
Manuel, warum hat man sich da gerade auf Hunter Biden so eingeschossen? Was hat das alles mit der Ukraine zu tun und um was geht es bei diesen Vorwürfen jetzt konkret?
Hunter Biden hat eine relativ tragische Geschichte. Er ist im Alter von einem Jahr gemeinsam mit seinem Bruder, seiner Schwester und seiner Mutter in einen Autounfall verwickelt. Er selber wird dabei schwer verletzt, sein Bruder Beau auch. Mutter und Schwester sterben. Und davon zehrt er wahrscheinlich sein ganzes Leben lang. Vor allem nach dem Jahr 2015, als sein Bruder Beau, der damals den Unfall noch überlebt hat, an einem Hirntumor stirbt. Und Hunter Biden hat vor allem in den Jahren 2010 bis 2020 Drogen- und Alkoholprobleme und gilt daher als mögliches Ziel für das, was die Republikaner suchen, nämlich für mögliche Dinge, die komisch klingen, die unschön sind im Wahlkampf und die als Munition gegen Joe Biden verwendet werden können. Und Hunter Biden ist auch seit den 1990er Jahren und dann vor allem ab den 2000ern und nochmal mehr ab 2008, als sein Vater Vizepräsident wird, Geschäftsmann und auch Lobbyist. Und in dieser Funktion ist er unter anderem auch für einen chinesischen Tech-Konzern tätig und ab dem Jahr 2014 für eine ukrainische Energiefirma namens Burisma. 2014 ist eines jener Jahre, in denen sich die Ukraine stark dem Westen zuwendet und dabei stark von seinem Vater Joe Biden unterstützt wird. Und dieses Engagement von Hunter Biden für den Energiekonzern, das schauen sich die Republikaner ganz genau an. Und sie stoßen dabei auf eine Geschichte, die sich in der Ukraine eigentlich abspielt. Und der Vorwurf, den sie versuchen zu untermauern, ist, dass Hunter Biden und möglicherweise auch sein Vater Geld dafür bekommen haben, einen ukrainischen Generalstaatsanwalt namens Viktor Schokin entlassen zu lassen, der 2016 tatsächlich sein Amt verloren hat. Die Geschichte, die die Republikaner erzählen, ist, dass dieser Viktor Schokin Burisma mit Ermittlungen in Bedrängnis gebracht hätte und dass Joe Biden auf die Entlassung von Schokin gedrängt hätte. Richtig ist, dass Joe Biden tatsächlich an der Entlassung von Herrn Schokin beteiligt war, so wie sehr viele andere internationale Organisationen in dieser Zeit, denn Schokin galt als sehr korrupt und hat daher, weil er ja entlassen worden ist, auch ein Interesse, umgekehrt seine Entlassung als Tat gegen seine angeblichen Korruptionsermittlungen darstellen zu lassen. Und darauf springen die Republikaner auf.
Das heißt, es geht um eine brisante Korruptionsgeschichte in der Ukraine, wo aber auch die US-Politik an höchster Stelle beteiligt war. Das heißt, das dürfte auch die US-Behörden schlussendlich interessiert haben, oder?
Genau so ist es. Und zwar nicht erst seit der Ukraine-Reise von Rudy Giuliani im Jahr 2019, sondern sogar schon im Jahr zuvor. Da beginnt das FBI, Vorwürfen nachzugehen und sich genau anzuschauen, auch mit Blick wahrscheinlich auf den Präsidentenwahlkampf, was Hunter Biden damals gemacht hat. Und diese Ermittlungen verlaufen relativ lang schleppend. Im Jahr 2020 kommt ein Anwalt namens David Weiss allerdings an Informationen, die ihm ein US-israelischer Staatsbürger mit besten Kontakten in die Ukraine gegeben hat. So behauptet dieser Mann jedenfalls. Ein Herr namens Alexander Smirnov, wie sich später herausstellen wird. Und der erhebt schwere Vorwürfe gegen Joe Biden und Hunter Biden. Nämlich sollen alle beide jeweils $5 Millionen von Burisma erhalten haben, um ihnen die ukrainischen Korruptionsbehörden vom Hals zu halten. Also ganz kurz gesagt nochmal, der Vorwurf ist, Hunter Biden sitzt im Board dieser Firma, er erhält 5 Millionen, geht zu seinem Vater. Dieser Vater setzt sich dafür ein, dass die Ermittler in der Ukraine abgesetzt werden, die gegen dieses Unternehmen Ermittlungen führen.
Und noch dazu hätte Hunter Biden wohl auch einen wirtschaftlichen Vorteil, wenn er für dieses Unternehmen arbeitet. Das heißt, wir reden da über wirklich, wirklich schwerwiegende Vorwürfe, wenn im Raum steht, dass ein US-Präsidentschaftskandidat sich in einem anderen Land dermaßen eingemischt haben soll. Wie sehr hat das damals im ersten Präsidentschaftswahlkampf Joe Biden dann geschadet schlussendlich?
Es spielt im Jahr 2020 doch durchaus eine Rolle. Donald Trump betont immer wieder, die angebliche Biden-Crime-Family würde sich richten, wäre genauso, mindestens genauso korrupt wie er. Wobei er sich selbst natürlich als völlig unschuldig darstellt. Und auch die republikanischen Abgeordneten, die Republikaner nahen Medien in den USA und auch Figuren in sozialen Medien stürzen sich auf diese Hunter-Biden-Geschichte, weil sie den Eindruck haben, dass das ihre Möglichkeit ist, dieses Duell, das anfangs zwischen einem kompetenten, erfahrenen, sozusagen normalen Präsidentschaftsbewerber und Donald Trump stattfindet, auf ein Duell auf gleicher Ebene hinzubewegen, also auf ein Duell, wo die Wähler sagen, sind beide schlecht, kann ich mich auch für Trump entscheiden. Und wenige Tage vor der Wahl taucht dann auch noch ein Laptop auf. Dieser Laptop gelangt auf eher verschlungenen Wegen an republikanische Medien und dann später an Ermittlungsbehörden. Und der enthält zahlreiche E-Mails, die ihrerseits nicht wirklich auf Illegales hindeuten, aber doch die Kontakte zwischen beiden Sohn und der Firma Burisma irgendwie darlegen. Er enthält auch kompromittierende Fotos über Hunter Biden, die ihn unter anderem beim Drogenkonsum und in anderen unvorteilhaften Posen zeigen, die man nicht unbedingt in der Öffentlichkeit haben will. Und er enthält aber auch, das sagen zumindest die Verteidiger Hunter Bidens, manipuliertes Material, unter anderem echten Material, das möglicherweise gehackt worden sein könnte oder das auch tatsächlich auf diesem Laptop war, von dem man nicht wirklich weiß, wie er an seine jetzigen Besitzer gelangt ist. Denn die Geschichte, die die Republikaner präsentieren, nämlich dass Biden ihn bei einem Reparaturshop abgegeben habe und dann nicht mehr abgeholt hat, die wirkt doch nicht wahnsinnig plausibel.
Aber waren auf diesem Laptop irgendwelche Belege für diese Korruptionsvorwürfe gegen Hunter und Joe Biden? Oder wie hängt der Laptop mit dieser Geschichte zusammen?
Der Laptop soll diese Atmosphäre, also der Laptop, die Inhalte dieser Dateien sollen in den Augen der Republikaner diese Atmosphäre unterstützen, in der Hunter Bidens Beziehungen zur Ukraine die große Wahlkampfgeschichte sind. Und da ist er relativ effektiv, zumindest in den von den Republikanern unterstützten Medien oder die Republikaner unterstützenden Medien kommt er sehr stark vor. Auch die amerikanischen Mainstream-Medien schauen sich diese Vorwürfe zumindest noch an vor der Wahl Anfang November. Sie kommen allerdings zum Schluss, dass da nichts wirklich Belastendes drauf ist und sie lassen auch offen, wie authentisch diese Materialien tatsächlich sind. Der Fairheit halber muss man sagen, bei einer Überprüfung im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass zumindest die E-Mails wahrscheinlich schon authentisch sind, aber wie gesagt, wenig tatsächlich belastendes Material enthalten.
Keine Beweise für die Korruption, aber auf jeden Fall ein schlechtes Bild. Aber sowohl diese schlechte Stimmung, die gegen die Bidens gemacht wurde, als auch die Korruptionsvorwürfe dürften ja in der US-Bevölkerung schlussendlich nicht gezogen haben, weil Biden ist ja dann Präsident geworden 2020.
Biden ist Präsident geworden, trotz dieser Vorwürfe wahrscheinlich oder auch deswegen, weil viele halt geahnt haben, woran sie sind bei den Republikanern und bei Donald Trump und dass nicht alles, was aus deren Richtung kommt, jetzt der Wahrhaftigkeit entspricht. Aber es war doch relativ knapp und es war wesentlich knapper, als Umfragen noch wenige Monate vorher vorausgesagt hätten.
Und diese Vorwürfe waren ein riesiger Faktor im ersten Wahlkampf zwischen Biden und Trump. Das heißt, das ist ja auch dann während der ganzen Präsidentschaft von Biden über dem Ganzen drüber gehangen, oder? Also wie hat Biden dann reagiert, wie ist Biden umgegangen als Präsident mit diesen Vorwürfen, die doch das ganze Land irgendwo im Hinterkopf hat?
Biden hat ja auch wegen der zahlreichen Vorwürfe gegen Donald Trump und wenn man Trump ja nachgesagt hat, er würde die Justizbehörden unter seiner Fuchtel haben, Transparenz versprochen in seiner Regierungsarbeit. Das war ein großes Versprechen, als Biden 2021 sein Amt übernommen hat. Und dementsprechend laufen auch im von Biden geführten Justizministerium diese Ermittlungen, auch durch die gleiche Person, David Weiss, ungehindert weiter oder sind zumindest bis vor kurzem weitergelaufen, so wie andere Ermittlungen, die mit Biden zu tun haben, zum Beispiel seine Dokumentencausa. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Republikaner, die seit Anfang 2023 das Repräsentantenhaus wieder kontrollieren, diese Ermittlungen verwenden für sich. Viele, die damals im November 2022 gewählt worden sind, haben als Wahlversprechen abgegeben, dass sie sich für eine Absetzung Joe Bidens einsetzen werden, so wie die Demokraten das mit Donald Trump gemacht haben, damals allerdings aus möglicherweise begründeteren Verdachtsmomenten heraus. Und so läuft vor allem gestützt durch republikanische Senatorinnen und Senatoren und durch die Abgeordneten im Repräsentantenhaus seither diese Kampagne, die Biden und Hunter Biden mit Korruption in Verbindung bringen will, weiter. Und eine zentrale Figur ist auch der Senator von Iowa, Chuck Grassley, der im Herbst 2022 von diesen vorhin erwähnten Vorwürfen Alexander Smirnovs erfahren hat, dass Biden und Hunter Biden konkret Millionen erhalten haben sollen an Bestechungsgeld. Und der darauf gedrängt hat, immer wieder diese Vorwürfe öffentlich zu machen, vor allem in einer Rede im Jahr 2023.
In July of this year, I made public what's now known as the Biden Family 1023 FBI document.
In der er sehr konkret geworden ist und die auch dazu beigetragen hat, dass später im Herbst 2023 das Repräsentantenhaus unter Führung der Republikaner die Impeachment-Ermittlungen gegen Joe Biden aufgenommen hat.
Sind Sie auch so eine, die immer vorausdenkt? Sie denken an die Jausenboxen für die Kinder, an die Geburtstagsmuffins für die Kollegin und rechtzeitig an die Arzttermine Ihrer Mutter. Apropos rechtzeitig, haben Sie schon mal an Ihre Pension gedacht? Ein Teilzeitjob reduziert Sie leider empfindlich. Reden wir über Ihre Vorsorge. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners ERGO. Bank Austria.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
Das heißt, im Jahr 2023 kommen dann diese Korruptionsvorwürfe gegen Biden wieder zurück aufs Parkett in die öffentliche Diskussion. Es gibt ein Impeachment-Verfahren, ein Amtenthebungsverfahren gegen Joe Biden, so wie es auch gegen Donald Trump schon mehrere gegeben hat. Und noch dazu kommt, wir waren 23 schon im Vorlauf dieses Präsidentschaftswahlkampfes, in dem wir jetzt gerade endgültig wieder angekommen sind. Wie sehr schadet es jetzt Joe Biden, dass diese Geschichte wieder zurück auf der Tagesordnung steht?
Das ist schwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall umgekehrt gesagt sehr hilfreich für die Republikaner im Repräsentantenhaus und im Senat, die auch in Vorwahlen verstrickt sind momentan und die ihr Wahlversprechen eines solchen Impeachment-Verfahrens umsetzen müssen. Denen hilft es auf jeden Fall. Darüber hinaus hilft es Joe Biden wohl nicht sehr, dass er ständig im Zusammenhang mit angeblicher Korruption seines Sohnes Hunter und auch seiner eigenen angeblichen Korruption in den Schlagzeilen ist und dass natürlich da früher oder später wohl irgendwas hängen bleibt, zumindest was den Eindruck über die Person betrifft. Wie schädlich das wirklich ist und wie sehr sich die Leute dann sagen, wähle ich halt wieder Trump, wenn Biden auch so korrupt ist, das ist offen. Ich glaube, die Wählerinnen und Wähler in den USA sind einerseits stark ideologisiert und andererseits wahrscheinlich solchen Vorwürfen gegenüber, vor allem wenn sie aus dem Trump-Lager kommen, schon auch ein bisschen abgestumpft. Zugleich gibt es diese paar Prozentpunkte von Wählerinnen und Wählern in der Mitte des politischen Spektrums, die sich davon vielleicht schon beeinflussen lassen und die für den Ausgang im Herbst ohne Zweifel sehr wichtig sind.
Manuel, so ein Amtsenthebungsverfahren ist eine sehr wichtige, auch eine sehr große und sehr aufwendige Sache. Es gibt Anhörungen von Informanten. Wie sind die verlaufen?
Ja, relativ chaotisch und stark mit Blick auf die Show. Also immer wieder war auch die Frage, was macht Hunter Biden mit diesen Anhörungen? Immer wieder war er nicht anwesend, was für starke Kritik gesorgt hat. Dann war er mal bei einer Anhörung dabei. Das hat erst recht für Chaos gesorgt und für Kritik an ihm.
I'm here today to make sure that the House Committee's illegitimate investigations of my family do not proceed on distortions, manipulated evidence and lies.
Das, was er so gesagt hat und was der Öffentlichkeit zugänglich ist, hat er wahrscheinlich ganz gut gemanagt, aber zugleich ist sein Name in der Öffentlichkeit wahrscheinlich trotzdem nicht, imagemäßig nicht so wahnsinnig hilfreich. Und die Anhörungen haben aber noch eine weitere Folge, nämlich dass sich auch die Staatsanwaltschaft wieder stärker mit diesen Vorwürfen von Alexander Smirnov auseinandersetzt, die es ja seit 2020 gibt, die immer wieder beachtet worden sind und die vor allem von den Republikanern jetzt bei diesen Anhörungen zu einem zentralen Punkt gemacht werden.
Also hat die Staatsanwaltschaft da herausgefunden, dass sich diese Vorwürfe erhärtet haben, oder wie?
Im Gegenteil.
I gotta get to some breaking news just into us in the last couple of minutes. The FBI informant charged with lying about President Biden and his son Hunter has just been rearrested. arrested a second time. We're talking about Alexander Smirnov.
Die Staatsanwaltschaft hat nochmal umfangreich mit Alexander Smirnov gesprochen und ist dabei immer wieder auf Widersprüche gestoßen, die dieser angebliche Informant in seinen Aussagen gemacht hat. Also zum Beispiel die, dass er im Jahr 2015 gehört haben will, dass Biden auf Geheiß von Hunter und korrupter Weise Burisma schützt, die löst sich relativ in Luft auf, als klar wird, dass er eigentlich erst im Jahr 2017, also als Biden gar nicht mehr Vizepräsident ist und keinen Einfluss mehr hat, Kontakte mit der Burisma-Führung hat und dass die auch gar nicht so intensiv waren, wie er das dargestellt hat, sondern dass sie eher lockere Geschäftsbeziehungen waren. Und dann stößt man auch noch auf weitere übertriebene Schilderungen und darauf, dass er seine Rolle übertrieben hat. Und dann bemerkt man, dass es wohl Kontakte zwischen Herrn Smirnov und russischen Agenten gibt.
Inwiefern?
Er sagt, nachdem er mit diesen Widersprüchen konfrontiert wird, das auch selbst aus. Also er habe mehrfach Treffen mit russischen Agenten der Russischen Föderation, heißt es in der Anklage, gehabt, auch bevor er Aussagen gemacht hat. Und seither läuft eine Anklage gegen Alexander Smirnov und ein Prozess, bei dem ihm bis zu 25 Jahre Haft drohen können.
Dass russische Desinformationskampagnen in den US-Wahlkampf eingreifen, kennen wir ja schon von den geleakten E-Mails von Hillary Clinton damals. Das heißt, in diesem Fall von Joe Biden, von Hunter Biden, wenn da jetzt der wichtigste Informant ausfällt wegen auffälliger Kontakte nach Russland, fallen dann auch die Anschuldigungen in sich zusammen?
Die Anklage fällt in sich zusammen, also in einem juristischen Sinn auf jeden Fall. Vieles, worauf die Republikaner ihr Impeachment-Verfahren, das sie über den Sommer ziehen wollten und möglicherweise trotzdem ziehen wollen, aufgebaut haben, fällt in sich zusammen. Es ist nicht wahnsinnig viel übrig von dem, was an harten Fakten übrig bleibt, um Biden oder seinen Sohn Hunter zu belasten in einem politischen Sinne und was Korruption betrifft.
An der Stelle als Kontext, es gibt ja noch diese anderen Prozesse gegen Hunter Biden. Da geht es eben um Steuergeschichten und um Alkohol, aber eben nicht um diese Korruptionsvorwürfe, die eben nicht vor Gericht verhandelt werden. Und was hat das jetzt alles für das Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden bedeutet?
Das Amtsenthebungsverfahren gegen Biden läuft noch und es ist davon auszugehen, dass die Republikaner, sobald sie irgendeinen anderen öffentlichkeitswirksamen Angriffspunkt finden, das wieder stärker betonen werden. Es wird wohl auch im Jahr 2024 noch einiges davon zu hören sein, aber die Aussichten auf Erfolg sind natürlich damit massiv gesunken.
Manuel, wir hören aus dem US-Wahlkampf immer so Stichwörter, was Dirty Campaigning angeht, Flatte Sound with Shit, da wird wirklich viel, viel negative Stimmung gemacht in alle Richtungen, vor allem eben auch oft im Umfeld von Donald Trump. Glaubst du, ist das der US-Bevölkerung dann nach diesem ganzen Drama bewusst oder bleibt einfach nur die schlechte Stimmung, die schlechte Reputation von den Bidens bei den Menschen hängen am Ende des Tages?
Also das, was bisher schon in den Medien war, schadet Biden ganz sicher trotzdem. Also der Name ist angepatzt und sein Sohn erst recht. Die ursprüngliche Ausgangslage, wie sie im Jahr 2016 war, dass Biden der kompetente und relativ unbefleckte Politiker ist, trotz seiner langen Karriere, der Donald Trump gegenübersteht, die wird sich nicht wiederherstellen lassen, auch aus anderen Gründen und wegen der Fragen um Joe Bidens Alter. Aber zusätzlich kommen diese Korruptionsermittlungen natürlich dem Narrativ, das Donald Trump in seinem Wahlkampf betreiben will, sehr entgegen. Wie sehr diese Geschichte mit Smirnov den Leuten im Bewusstsein ist, halte ich für fraglich. Ich nehme an, dass das eher bei denen verfängt, die schon bisher diese Ermittlungen nicht für wahnsinnig glaubhaft gehalten haben. Aber eine Sache bleibt natürlich, die weitere Kampagne, die die Republikaner planen, muss sich jetzt auf weniger belastbare Informationen und vor allem auf sehr viel weniger konkrete Vorwürfe stützen. Und das, was sie im kommenden Jahr noch gemacht hätten vielleicht, da ist die Luft viel stärker draußen.
Was sagt denn das alles über die US-Politik aus und den Diskurs? Es gibt ja auch ganz viele Anhänger von Donald Trump, die sagen, diese vielen Verfahren, diese vielen Vorwürfe, auch die es gegen Donald Trump gibt, die stimmen alle sowieso nicht. Wir glauben das nicht, was Gerichte und Staatsanwälte da sagen. Kann man im US-Wahlkampf, im US-Diskurs überhaupt noch irgendwas glauben?
Man muss natürlich zugeben und dazu sagen, dass Wahlkämpfe in den USA schon immer äußerst schmutzig waren und dort auch nicht immer mit der reinen Wahrheit auch in früheren Zeiten operiert worden ist. Aber die Art, wie strafrechtliche Ermittlungen und Nachforschungen im Kongress mit großer Regelmäßigkeit und eigentlich als Ereignis, das sich alle paar Monate wiederholt, jetzt geführt werden gegen Donald Trump und auch gegen Joe Biden, unabhängig davon, ob es einigermaßen belastbare Hinweise gibt, ob die Zeuginnen und Zeugen, die aufgeführt werden, glaubhaft sind oder nicht. Die Art und Weise, wie das alles stattfindet, das wird sicher das Vertrauen in die Politik und in die Führung des Staates und in die Unabhängigkeit der Justiz und von Kongressermittlungen nicht erhöhen. Wobei natürlich schon zu sagen ist, auch wenn man das jetzt so sagt, es ist natürlich auch ein Unterschied, ob man tatsächliche Vorwürfe gegen einen Präsidenten Donald Trump, die sich ja erhärten lassen und auch in Ereignissen wie zum Beispiel bei den Ereignissen vom 6. Jänner 2021 widerspiegeln mit belastbaren Belegen, untersucht, so wie die Demokraten das machen, oder ob man erfundene Geschichten, die beim näheren Hinsehen völlig in sich zusammenfallen, verfolgt, so wie die Republikaner das im Moment tun. Aber der Gesamteindruck ist, dass alle diese Nachforschungen im Sand verlaufen und ein politisches Theater sind, und das ist fatal, vor allem wenn es dann eben auch um tatsächlich belastbare Vorwürfe geht.
Was kommt denn da im kommenden Wahlkampf dann noch auf uns zu? Durch die Vorwahlen sehen wir eben, es ist mehr oder weniger fix, dass es eben bei Trump gegen Biden wieder bleiben wird dieses Jahr. Wir haben noch bis zum Herbst. Was müssen wir da noch rechnen?
Naja, wir sehen, dass Donald Trump sich deutlich noch einmal im Vergleich auch zu 2016 und auch zu seiner Präsidentschaft radikalisiert hat. Seit den Ereignissen vom 6. Jänner 2021, dass er viel stärker als vorher noch mit seinen rechtsradikalen Unterstützern sympathisiert, dass er deutlicher als vorher sagt, was er alles machen würde, dass er ja auch sagt, er möchte am Tag 1 ein Diktator sein und dass seine Anhängerinnen und Anhänger das so hinnehmen bzw. auch gutheißen. Man sieht auch, dass er bei seinen Wahlveranstaltungen noch ungehemmter als vorher, wenn man das so sagen kann, seine politischen Gegnerinnen und Gegner verspottet und auf deren zum Beispiel gesundheitliche Defizite hinzuweisen versucht. Fange ich auch zum Stottern an, ist aber ein gutes Beispiel, denn das hat Donald Trump Joe Biden kürzlich nachäffend vorgeworfen. Man sieht auch, dass die Republikaner wieder nach den Vorwahlen jetzt sich hinter Donald Trump einreihen und ihn unterstützen bei all dem, was er macht. Und davon ausgehend kann man damit rechnen, dass die nächsten Monate des Wahlkampfes ganz sicher nicht schön werden und auch sicher dreckiger und unschöner, als sie noch 2016 waren und auch zuvor US-Wahlkämpfe geführt worden sind. Und das Inhaltliche sicher stärker als bisher noch in den Hintergrund rücken wird.
Und die große Frage, ob sich auch der Kreml und Russland in irgendeiner Form wieder einmischen werden, wie das in früheren Wahlkämpfen der Fall war und auch im Zusammenhang mit dem Informanten Smirnov jetzt wieder war. Umso wichtiger ist es, dass Journalistinnen und Journalisten sich diese Geschichten sehr genau anschauen, diese Vorwürfe recherchieren, darüber berichten. Und insofern danke ich auch dir sehr herzlich, dass du uns diesen großen Mythos, diese große Vorwurfsgeschichte rund um Hunter Biden, die sich schlussendlich mehr oder weniger in Luft aufgelöst hat, heute ausführlich erklärt hast. Manuel Escher.
Danke.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen des Tages. Wir sprechen unter anderem über den U-Ausschuss gegen, Zitat, rot-blauen Machtmissbrauch, der heute stattfindet. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Es geht gleich weiter.
Und, was steht heute noch alles auf Ihrem Plan? Teilzeitjob und Privatleben jonglieren heißt, an tausend Dinge denken. Aber Sie sind jung und schaffen das. Apropos jung. Jetzt können Sie dafür sorgen, dass in der Pension das Geld einmal zum Leben reicht. Sorgen Sie jetzt gegen Altersarmut vor. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners ERGO. Bank Austria.
Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
Also fast jedem.
True Crime. Thema des Tages.
Lohnt sich das?
Inside Austria.
Serienreif.
Besser Leben.
Rätsel der Wissenschaft.
Edition Zukunft.
Und, und.
Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören.
Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen.
Ich bin Scholt Wilhelm.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts.
Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist.
Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts.
So wie eine kurze Hose.
Oder eine kurze Geschichte.
Okay.
Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der U-Ausschuss im Parlament hat sich heute mit einem vermeintlich rot-blauen Machtmissbrauch beschäftigt. So nennt das die ÖVP, die ihn angesetzt hat. Konkret ging es vorerst vor allem um die FPÖ und um die Fragen, ob unter Herbert Kickl in seiner Zeit als Innenminister Mitarbeiterinnen zu hoch bezahlt, Posten zugeschoben oder generell zu viel Geld ausgegeben wurde. Stichwort berittene Polizei. Besonders spannend dabei auch der Wirtschaftskriminelle Jan Marschalek, so laut dem ÖVP-Fraktionsvorsitzenden Andreas Hanger, zweimal bei Kickl vorgesprochen haben. Und zwar noch bevor dann das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung polizeilich durchsucht wurde, was international für Aufsehen gesorgt hat. Wie genau Jan Marschalek in die Affäre verwickelt war, können Sie in unserem Schwester-Podcast Inside Austria nachhören. Link in der Bio. Ob der U-Ausschuss gegen Rot und Blau jetzt morgen aber noch in eine zweite Runde gehen kann, das ist nicht ganz sicher, denn die meisten Auskunftspersonen haben abgesagt. Zweitens, im EU-Parlament wurde heute eine strengere Regulierung von künstlicher Intelligenz beschlossen, im sogenannten AI Act. Das Gesetz sieht vor, dass KI-Programme in unterschiedliche Gefahrenstufen eingeteilt werden. Wenn ein Programm zum Beispiel biometrische Daten von Menschen erfasst und verarbeitet, zum Beispiel Gesichtserkennung, dann werden sie besonders streng kontrolliert. Programme, die das Verhalten von Menschen manipulieren sollen, werden überhaupt verboten. Der AI Act muss jetzt in allen Mitgliedsländern umgesetzt werden, also auch in Österreich. In 6 Monaten müssen verbotene Programme in der EU offline gehen und in 2 Jahren sollen dann alle Regelungen in Kraft treten. Und drittens, haben Sie gewusst, dass die ägyptische Pharaonin Kleopatra eine kleine Schwester hatte? Und dass deren Schädel in Wien liegen könnte? Das vermuten 2 österreichische Archäologen, die eine antike Ausgrabungsstätte in Ephesos untersucht haben. Das gehörte früher zu Griechenland und liegt heute in der Türkei. Vieles deutet darauf hin, dass das Grab eine Verbindung zu Kleopatras Dynastie haben könnte und deren kleine Schwester, Arsinoe IV., wurde immerhin nach einem familieninternen Machtkampf nach Ephesos verbannt. Dass der Schädel aus dem Grab dann in Wien gelandet ist, war wohl eher ein Zufall, aber auch eine Chance, denn womöglich kann aus dem Schädel genügend DNA zur Bestätigung der Identität gewonnen werden. Bis dahin müssen wir aber noch spekulieren, ob Kleopatras kleine Schwester es tatsächlich bis nach Wien geschafft hat. Die aktuellsten Updates und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie immer auf der standard.at nachlesen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann empfehle ich unseren Wissenschaftspodcast Rätsel der Wissenschaft. Da geht es darum, warum in der Schweiz nun ein noch größerer Teilchenbeschleuniger als das CERN gebaut wurde und was der uns über die Geheimnisse unseres Universums verraten wird. Rätsel der Wissenschaft finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Abo abschließen. Mehr Infos dazu auf abo.derstandard.at. Danke Ihnen für jede Unterstützung. Mein Name ist Tobias Holub und an dieser Folge haben außerdem Scholt Wilhelm und Margit Ehrenhöfer mitgearbeitet. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Was steht heute noch alles auf Ihrem Plan? Teilzeitjob und Privatleben jonglieren heißt, an 1000 Dinge denken. Aber Sie sind jung und schaffen das. Apropos jung. Jetzt können Sie dafür sorgen, dass in der Pension das Geld einmal zum Leben reicht. Sorgen Sie jetzt gegen Altersarmut vor. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners ERGO. Bank Austria.
Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben?
Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment?
Wie viel kostet eine Scheidung?
Das und vieles mehr sehen wir uns an in der 3. Staffel vom Standard-Podcast Lohnt sich das? Wir, das sind Melanie Reidel,
Annika Dang,
Alexander Amon
und Michael Windisch.
Wir sprechen mit ExpertInnen darüber, wie man sogar vom Weltuntergang profitieren kann.
und darüber, wie mich künstliche Intelligenz reich macht und warum Geld noch immer Männersache ist.
Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.